Ja, eine wirklich coole Art und Weise, die Bibel zu erzählen. Ihr findet im Gottesdienstflyer den Link zu dem gesamten Video. Das geht 8 Minuten. In 8 Minuten wird dann das ganze Bild und die Geschichte, das Buch Jona erzählt. Und heute bin ich ein bisschen traurig, weil heute ist der letzte Teil unserer Predigtserie über das Buch Jona. Also darf ich heute quasi den Abschluss machen oder muss den Abschluss machen. Und ich finde, es ist sehr bewegend gewesen, die letzten 6 Wochen, in denen wir uns da mit dem Buch auseinandergesetzt hatten, weil es so viel in unsere Lebensrealität, in der wir jetzt aktuell stehen, hineinspricht. Und entgegen der letzten Predigten, wo ich ja sehr viel auf einzelne Verse eingegangen bin, möchte ich heute eher nochmal herausarbeiten, was sind eigentlich so die 3 wichtigsten Punkte, die wir aus dem Buch Jona für uns mitnehmen können oder mitnehmen sollen. Ja, Jona ist nach Ninive gegangen, hat gepredigt. Seine Predigt war erfolgreich und über seinen eigenen Erfolg ist Jona megamäßig verärgert. Und einfach, um das uns nochmal bewusst zu machen, warum er verärgert ist. Es ist der gleiche Grund, warum er schon anfänglich nicht nach Ninive gehen wollte. Denn Ninive ist die Hauptstadt Assyriens und die Assyrer waren ein sehr gewalttätiges und kriegerisches Volk. Und sie waren nicht nur ein Volk, das andere Völker unterdrückt hat, sondern sie waren die Feinde Israels. Sie waren in ihrer Expansion drinne und wollten auch, und wir wissen das später, 50 Jahre später, wollten Israel dann auch übernehmen und tun das dann 50 Jahre später tatsächlich auch. Und Jona, der war nicht glücklich damit, den Feinden Israels von der Güte Gottes zu erzählen. Er war nicht happy, dass die Leute, die Menschen in Ninive Anteil an der Gnade Gottes haben. Und dann lesen wir, dass Jona die Stadt verlässt. Und ich frage mich, wo war eigentlich der Platz Jonas zu diesem Zeitpunkt? Da waren 120 Menschen in der Stadt Ninive, die umgekehrt sind, weil sie verstanden haben, da ist ein Gott, und er ist nicht happy mit ihrem Lebensstil und wenn sie nicht umkehren, kommt er und zerstört die Stadt. Und die haben das verstanden, dass sie ihr Leben ändern müssen. Aber sie wussten nicht, dass das Auswirkungen, weiterführende Auswirkungen in ihrem Leben hat. Und es hätte jemanden wie Jona gebraucht, der ihnen erzählt von einem Gott, der einen Bund schließen möchte. Es hätte jemanden gebraucht wie Jona, der ihnen erzählt von der Liebe Gottes, von der Vergebungsbereitschaft Gottes. Also der sie trainiert in ihrem Glauben. Aber Jona macht das Gegenteil. Er verlässt die Stadt, er nimmt Platz auf dem Hügel, wie wir gesehen haben. Und er hat noch eine Hoffnung, dass das Gericht Gottes vielleicht doch über Ninive kommt. Jonas Verhalten erinnert hier ganz stark an das Verhalten des älteren Sohnes aus dem Gleichnis des verlorenen Sohnes in Lukas Kapitel 15. Und in meiner ersten Predigt über das Buch Jona, 17. Februar, habe ich schon mal darüber gesprochen, wie dieses Gleichnis quasi im Neutestament ein Bild für die Geschichte des Lebens Jona im Alten Testament ist, außer dass Jona diese Geschichte alleine verkörpert. Und im Neuen Testament haben wir da diese 2 Brüder. Da ist dieser junge Bruder, dieser jüngere Bruder, der zu seinem Vater geht, während er noch lebt und sagt: Zahl mir das Erbe aus, ich will mit dir erstmal nichts zu tun haben. Und der diese ganzen Werte und Überzeugungen des Vaters ablehnt und sagt, ich weiß es besser, ich gehe meinen eigenen Weg. Das ist Jona, wie er wegläuft von Gottes Auftrag. Und dann sehen wir den älteren Bruder und den verkörpert Jona hier am Ende des Buches Jona. Dieser ältere Bruder, der immer beim Vater geblieben ist, alle Dinge erfüllt hat, die der Vater von ihm erwartet hat und vielleicht auch mehr, zumindest die Erwartungen, die der ältere Sohn dachte, die der Vater hat. Und wie dieser jüngere Bruder, dieser verschwenderische Bruder nach Hause kommt und der Vater sich freut und ein Fest für diesen jüngeren Bruder macht und der ältere voller Zorn sagt, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, Vater. Mein jüngerer Bruder, der alles verschwendet hat, der überhaupt nicht nach deinen Regeln gelebt hat, der bekommt jetzt ein Fest. Und ich, der ich immer danach gefragt hat, was dein Wille ist, der immer darum bemüht war, dir zu gefallen, ich habe noch nie ein Fest von dir organisiert bekommen. Und ein Stück weit sehen wir diese Reaktion hier bei Jona. In dieser ganzen Reaktion kommt eben dieses Gefühl, ich bin nichts wert, der Vater meint es nicht gut mit mir, ich komme beim Vater zu kurz. Das drückt sich jetzt hier auch bei Jona aus. Jona gönnt den Feinden Israels, den Menschen in Ninive, er gönnt es ihnen nicht, dass sie jetzt Anteil an dieser Gnade und Barmherzigkeit Gottes haben sollen. Aber das Buch Jona ist nicht nur die Geschichte der Rettung der Menschen in Ninive, sondern es ist auch die Geschichte der Rettung des Herzens von Jona. Gott bleibt ja bis zum Schluss an Jona dran und sagt, Jona, mir geht's auch um dich. Auch du bist mir wichtig. Und er wirbt um Jonas Herz, wie er ihn errettet vor dem Ertrinken, wie er ihm wieder Mut gibt, wie er ihn wieder diesen Auftrag bestätigt, wie er ihm Erfolg schenkt bei der Erfüllung seines Auftrags. Also Gott ist dran an Jonas Herz. Aber anscheinend nimmt Jona nur die Gnade Gottes gegenüber den Feinden Israels wahr. Jona nimmt den Segen, den er eigentlich erlebt, den nimmt er gar nicht wahr, sondern nur den ganzen Ärger aufgrund dessen, dass Gott Jonas Feinde liebt. Kennst du das auch? Kennst du das auch, wenn du dich umschaust, dass es allen anderen irgendwie besser geht als dir selber? Ah, die anderen, die sind so gesegnet. Warum bin ich nicht so gesegnet? Die haben so ein tolles Leben, die können sich so einen tollen Urlaub leisten. Die haben scheinbar so ein schönes Familienleben. Warum habe ich das nicht? Und alle haben irgendwie keine Probleme, nur ich hab Probleme. Also wir vergleichen uns und wir merken, Mensch, die anderen, die sind irgendwie unter dem Segen Gottes, kriegen da was ab und ich nicht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis aus dem Buch Jona, dass wenn wir anfangen, uns zu vergleichen und zu überlegen, was woanders passiert, dass wir den Segen Gottes, den Gott uns schenkt, Tag für Tag, dass wir diesen Segen nicht sehen und das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Aber wisst ihr, ihr Lieben, bei Gott kommt niemand zu kurz. Der ältere Bruder kam nicht zu kurz. Der Vater sagt zu ihm, ich weiß gar nicht, was mit dir ist. Jeden Tag stand dir, was ich besitze, zur Verfügung. Es war alles immer für dich da. Du kommst bei mir nicht zu kurz. Jona kommt nicht zu kurz. Die Hand Gottes ist in dieser gesamten Geschichte auf Jona als ein Segen, als ein Schutz. Und du kommst auch nicht zu kurz. Denn Gott verspricht uns Leben. Und zwar Leben im Überfluss. Das ist das, worauf wir unseren Glauben gründen. Wir kommen bei Gott nicht zu kurz. Und deshalb wirbt Gott immer wieder um Jonas Herz. Und Jona versteht nicht, dass er ein Gesegneter Gottes ist, der sich eigentlich glücklich schätzen sollte darüber, was Gott in seinem Leben tut, sondern der Groll gegenüber der Barmherzigkeit Gottes für Menschen, die Jona nicht mag, die macht Jona blind für den Segen Gottes in seinem Leben. Und das ist so der erste Punkt, den ich aus der Geschichte, aus den Gesamtkapiteln rausnehme und weitergeben möchte. Der erste Punkt ist, erkenne Gottes Gnade und Barmherzigkeit in deinem Leben. Erkenne Gottes Gnade und Barmherzigkeit in deinem Leben. Oder anders gesagt, Gottes Gnade und Barmherzigkeit gilt allen Menschen und sie gilt auch dir. Sie gilt allen Menschen und sie gilt auch dir. Aber Ich glaube, der wichtigste Aspekt aus dem Buch Jona, das ist nochmal ein anderer und den wollen wir jetzt als zweiten Punkt uns anschauen. Also Gott liebt Menschen und er liebt vor allem diejenigen, die ihm noch fernstehen, die, die ihn noch nicht kennen. Oder ich könnte es noch mehr auf die Spitze treiben, wenn ich das Buch Jona anschaue. Gott liebt nicht nur Menschen, die ihm fernstehen, sondern Gott liebt seine Feinde. Gott liebt die, die nichts von ihm wissen wollen. Die, die vielleicht sogar Dinge tun, über die Gott absolut unglücklich ist und sein Herz zerbricht. Aber er liebt seine Feinde und wirbt um sie, damit sie die Wahrheit erkennen, Buße tun und umkehren können. Wir sehen diesen Wesenszug Gottes im Buch Jona und wir sehen diesen Wesenszug Gottes im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Hier wird die Feindesliebe, von der Jesus in der Bergpredigt spricht, absolut konkret. Hier bekommt sie Fleisch und Knochen. Für Jona wird sie konkret und auch für uns wird sie konkret. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, hier im Heute und im Jetzt. Wie gehen wir zum Beispiel mit den Moslems in unserer Nachbarschaft um? Oder noch überspitzter gesagt, welchen Wert haben sie? Wie sehen wir sie? Wie schauen wir sie an? Wie gehen wir mit unseren Nachbarn? Wie gehst du mit dem Nachbarn um, der neben dir in der Straße wohnt und der dich nie grüßt, der immer wegguckt, der dir so eine Ablehnung spüren lässt? Oder was machen diese Gruppe von Trinkern am Bahnhof von Amriswi, was machen die mit uns? Was lösen sie aus? Abschaum oder Mitgefühl? Also das, was Jona hier uns vorlebt, ihr Lieben, das ist so konkret ein Punkt in unserem Lebensalltag. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, das ist nicht irgendwie ein Buch, das viele hundert Jahre alt ist, sondern das spricht in unsere Lebensrealität hinein. Das sind die Menschen, die ich gerade aufgezählt habe. Das waren die Leute in Ninive für Jona, da wollte er nicht hingehen. Gehen wir hin. Und ich habe so manchmal das Gefühl, es ist sehr einfach, dass wir beten für die Ungerechtigkeit dieser Welt, dass wir eintreten im Gebet für irgendwelche Terroristen und Diktatoren und Mörder und Leute, die betrügen und lügen. Und dass es uns so schwer fällt, im Gebet für den Nachbarn einzutreten, der uns nicht grüßt. Dass es uns schwer fällt, für unsere Kollegen, die so manchmal ganz komische Verhaltensmuster am Arbeitsplatz haben, dass wir uns eher über sie ärgern, als zu sagen, und Gott liebt auch den oder die und ich fange an, für sie zu beten. Und ich möchte euch ganz kurz eine Geschichte erzählen, ist jetzt schon wirklich lange her, als ich meine Ausbildung im Bereich KV bei der Dresdner Bank in Korntal gemacht habe, in Stuttgart, und war dort in Korntal eingesetzt. Ich sage Korntal, weil Korntal einige kennen, gibt es nicht mehr die Filiale. Und da war eine Frau, wir waren vier Leute in der festen Besetzung und diese an zweiter Stelle stellvertretende Filialleiterin, sie war für mich als Auszubildenden zuständig. Und es war in der Zeit, habe ich allen und jedem von Jesus erzählt. Und sie war Ende 20 und sie hat gleich zu mir gesagt, Herr Rettig, ich möchte hier in der Filiale nichts über den christlichen Glauben hören. Ich verbiete Ihnen, hier mit mir über den Glauben zu sprechen. Das hat mich erstmal getroffen, aber es hat mich ermutigt, ihr zu zeigen, dass der Glaube auch ohne Worte sichtbar wird. Und ich habe sie immer wieder gefragt, ob sie einen Kaffee trinken möchte. Ich habe sie immer wieder gefragt, ob ich ihr irgendeine Arbeit abnehmen kann, so stupide Arbeiten, irgendwas abschreiben, irgendwas machen. Und ich war 2 Jahre in dieser Filiale und am Schluss hat sie mich privat zu ihrem Geburtstag eingeladen, auch relativ schnell geduzt. Und über die Zeit bei der Dresdner Bank, ich bin dann zur Jugend mit einer Mission gegangen und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren, hat sie Kontakt mit mir gehalten. Und da ist irgendetwas in ihr passiert, ich weiß es nicht, ich bin nie dazu gekommen, mit ihr darüber zu reden. Aber über den Glauben zu reden, war erstmal etwas, was in ihr Ablehnung ausgelöst hat. Aber einfach für sie da zu sein und das Gute zu suchen, hat ihr Herz weich gemacht. Und ich glaube, das sollte unsere Haltung sein, nicht den Hügel zu suchen, auf dem wir sitzen, um die Zerstörung Gottes zu beobachten, sondern reinzugehen in die Beziehung und dort die Liebe Gottes vorleben. Und das ist der Punkt, der durch das Buch Jona, glaube ich, nochmal ganz deutlich wird. Gott liebt Menschen, egal zu welcher Religion sie gehören, welche Sprache sie sprechen, welche Hautfarbe sie haben, aus welchem kulturellen Hintergrund sie kennen. Gott liebt alle Menschen und er liebt sogar seine eigenen Feinde. Und das ist, glaube ich, die Richtschnur, an der wir uns orientieren müssen. Dass wir diese biblischen Aussagen wirklich nicht nur als Wahrheit erkennen, sondern integrieren in unser Leben. Darum geht es im Buch Jona. Jona wusste auch, wie Gott funktioniert. Aber danach zu handeln, ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Dass wir diese Aussagen, wie wir sie im Neuen Testament, in der Bergpredigt bei Jesus sehen, dass wir sie, wie wir sie bei Paulus sehen, dass alle Menschen gleich sind, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass das nicht die Feinde sind, die im Krieg mit der Schweiz stehen, sondern dass es die kleinen Dinge sind, die uns wehtun im Alltag, dieses nicht beachtet zu werden, dieses abgelehnt zu werden, vielleicht ein Wort, das uns niedermacht und zu sagen, aber ich bin angenommen und geliebt durch einen lebendigen Gott und ich kann das an mir runterfließen lassen und ich kann in einem gegensätzlichen Geist handeln, nämlich in einem Geist der Liebe und Annahme, selbst wenn ich Ablehnung erfahre. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den wir aus dem Jona-Buch mitnehmen dürfen. Der zweite, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und wisst ihr warum? Weil Gott es auch tut. Weil Gott es auch tut. Und da bekommt dieses viel zitierte Wort, dass Jesus dafür bekannt ist, liebt eure Feinde und wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm noch die linke hin. Da bekommt das Fleisch und Knochen in deinem Alltag. Du kannst auch den Unterschied machen, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt. Und dann schauen wir uns doch nochmal zwei Verse aus dem Buch Jona an, und zwar die allerletzten zwei. Der David hat sie auch schon gezeigt vor 2 Wochen, weil das einfach nochmal so eine Erkenntnis oder so was Besonderes ist an diesem Buch, das wir nochmal zusammen anschauen wollen. Vorletzter Vers. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere? Fragezeichen? Fragezeichen? So endet das Buch Jona. Gott lehrt Jona, dass seine Barmherzigkeit größer ist als sein Recht haben wollen. Gnade geht vor Recht. Was antwortet Jona auf diese letzte Frage? Was antwortet wer? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was Jona antwortet. Und mit dieser abschließenden Frage stehen wir wieder ganz am Anfang. Es nimmt uns wieder rein, ganz am Anfang vom Jona-Buch. Was ist, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Was passiert, wenn dieser Auftrag uns stinkt? Was passiert, wenn wir eben den Nachbarn, der uns nie grüßt, wenn wir den eher auch nicht grüßen wollen, als zu sagen, ich fange an, für den zu beten? Was passiert dann? Und dieses Fragezeichen signalisiert, dass unserer Kreativität und Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, sondern dass sich dieser Vorgang zwischen ich will etwas nicht, aber Gott rüstet mich dazu aus, dass ich es machen kann, dass dieser Vorgang immer wieder bewusst eingeladen wird in deinem Leben. Dass wir immer wieder in Kontakt bleiben, in Bewegung sind mit Gott, aber auch mit unserem Umfeld und dass wir bereit sind, immer wieder hinzuhören auf das, was Gott mit mir und mit dir tun möchte. Und so sind wir am Ende von dem Buch Jona angekommen, aber noch nicht am Ende von der Predigt. Denn ich habe mich tatsächlich gefragt, wie ging die Geschichte mit Jona weiter? Und ich habe da eine Vermutung. Ich glaube, Jona ging ziemlich demütig, kleinlaut und auch von der Liebe Gottes berührt zurück nach Israel und hat sich dort an seinen Schreibtisch gesetzt und hat gesagt, jetzt muss ich das mal aufschreiben, was ich erlebt habe. Denn viele von den Ereignissen im Buch Jona, da war ja niemand anderes dabei, das kann ja nur Jona wissen, was da passiert ist. Also Jona hat sich hingesetzt und hat gesagt, der ganze Zorn, den ich gegen Gott habe, den ganzen Ärger, den ich gegen die Feinde Israels habe, mein ganzes peinliches Verhalten, das muss ich jetzt mal zu Papier bringen. Dort auf dem Schiff, wo ich mich vor Gott im Rumpf versteckt habe, wo ich dann ins Meer geworfen wurde und von dem Wal oder von dem großen Fisch verschluckt wurde, wo ich dann umgekehrt bin mit einer gewissen Dickköpfigkeit und Störrigkeit und dann, naja gut, wenn es sich nicht vermeiden lässt, wie ich dann eben nach Ninive gegangen bin. Und ich glaube, als demütiger und veränderter Mensch notiert Jona diesen Zorn, den er gegen Gott hat und gegen diesen Hass, den er gegen die Assyrer hat und sein ganzes Versagen, das notiert er dort aus einem einzigen Grund. Und wisst ihr, was der Grund ist? Dass das nie wieder passiert. Dass das bei Menschen, die Gott kennen, nie wieder passiert. Dass wir einen Unterschied machen in unserem Alltag. Dass wir einen Unterschied machen in unserem Leben. Deshalb setzt sich dieser Prophet hin, kehrt seinen ganzen Mist, den er tut, demütigt sich, kehrt es nach außen und notiert das für uns, dass wir es nicht nochmal durchleben brauchen. Und es ist wie dieser Spiegel in diesem kleinen Videoclip, wie dieser Spiegel, den Jona uns jetzt vor das Gesicht hält und sagt, mach es besser. Mach es besser, damit alle Menschen, mit denen du in Kontakt stehst, es einmal besser haben. Er sagt, erkenne Gottes Gnade und Barmherzigkeit in deinem Leben. Denn Gottes Barmherzigkeit und Gnade gilt allen Menschen. Gilt allen Menschen und sie gilt auch dir. Aber sie gilt erstmal allen Menschen. Zweitens, liebe deine Feinde, denn Gott tut es auch. Und eigentlich hätte ich jetzt hier noch ein Zitat aus Römer oder Korinther, ich weiß gar nicht mehr, bringen können. Denn wir waren auch mal Feinde Gottes und Gott hat uns geliebt. Steht dort in einem der Briefe von Paulus. Liebe deine Feinde, denn Gott tut es auch und er hat es an dir, hat es bewiesen, dass er es tut. Und das Dritte, du bist Jona. Ich bin Jona. Ich bin Jona. Ich muss mich immer wieder Gott stellen und mein Herz auch Gott zeigen. Ich finde, es ist ein wahnsinniges Buch, das betroffen macht. Es ist eine schöne Kindergeschichte, aber wenn man mal einsteigt, ist es eine zutiefst beschämende und offenbarende Geschichte für mein eigenes Leben, weil so viel drinsteckt, was ich nicht gut finde und doch selber mache. Wir werden jetzt gleich nochmal in eine Zeit des Lobpreis gehen, aber ich möchte jetzt nochmal zum Abschluss beten und dich einladen, nochmal nachzudenken, was nimmst du aus dem Buch Jona mit? Wo hat Gott zu dir gesprochen? Was möchte er, dass du so in den nächsten Wochen in den Fokus nimmst? Eine Verhaltensveränderung, eine Herzensveränderung, eine Einstellungsveränderung. Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Sie spricht heute in unseren Lebensalltag. Und ich bete, Herr, dass wir erkennen, was du vorhast mit uns. Ich bete, dass wir immer wieder uns auch dir und deinem Licht stellen, um zu sagen, Herr, prüf mich, prüf mein Herz. Nimm mich, dass das geschieht, was du vorhast. Beauftrage mich, ich möchte treu das umsetzen, was du durch mich tun möchtest. Und danke, dass ich nicht zu kurz komme, sondern dass du deine Hand über mir hältst und dass ich Leben habe und Leben in Fülle in dir, Jesus. Du bist ein guter Gott. Amen.